rund um Forschung. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der ACR, dem Forschungsnetzwerk für KMU. In unserem Podcast reden wir über Begriffe, Prozesse, Rahmenbedingungen und Hintergründe rund um das Thema Forschung und Innovation und ihre Bedeutung für die Wirtschaft. Mein Name ist Rita Kremsner. Schön, dass Sie reinhören. In dieser Folge unseres Podcasts geht es um das Thema Normen und Standards als Impact von Forschung. Normen und Standards werden selten mit Innovation und Forschung in Verbindung gebracht, doch haben sie mehr gemeinsam, als man vermuten möchte. Heute möchte ich mit meinen Gästen darüber sprechen, welchen Einfluss Normen und Standards auf Forschungs- und Innovationsprozesse haben und wie sie als Erfolgsfaktoren für angewandte Forschung angesehen werden können. Ich begrüße heute bei mir Valerie Höllinger, Geschäftsführerin der Austrian Standards.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Und Elisa Meyerhofer, Forscherin am Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik und Women Award Preisträgerin.
Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
Ja, herzlich willkommen. Vielleicht zuerst zur Einordnung. Was sind denn Normen und Standards? Warum sind sie wichtig? Für wen und wer muss sich überhaupt daran halten? Valerie, vielleicht möchtest du starten.
Sehr, sehr gerne. Also Standards sind die unsichtbare Kraft, die dafür sorgt, dass eins zum anderen passt. Das ist so in einem Satz zusammengefasst. Was steckt da dahinter? Also kaum jemand macht sich Gedanken über Standard oder setzt sich damit bewusst auseinander, weil wir sie für selbstverständlich erachten. Und Standards regeln nahezu alle Lebensbereiche, die wir haben. Also das ist so der Hidden Champion, wenn man so will. Oder wir uns fallen Standards erst dann auf, wenn sie fehlen. Also beispielsweise, wenn wir in anderen Ländern sind, wo die Stufen nicht genormt sind, der Lichtschalter nicht dort ist im Hotelzimmer, wo wir ihn eigentlich vorfinden wollen. Also auf dem Weg hierher haben wir wahrscheinlich alle mit mehreren hundert Standards Berührung gehabt, ohne sie wirklich zu bemerken, aktiv zu bemerken, bewusst zu bemerken. Und ganz nüchtern ausgedrückt heißt das, Standards definieren Anforderungen an Produkte, an Dienstleistungen, an Verfahren mit dem Ziel, für Sicherheit zu sorgen, für Transparenz zu sorgen und zu definieren, was unter Qualität zu verstehen ist. Warum sind die so wichtig? Das ist die Sprache der Wirtschaft. Also man versucht oder man löst gemeinsam Probleme, die die Wirtschaft aufzeigt, die die Verwaltung aufzeigt und heute ganz besonders auf die aus der Forschung kommen, um sie einem Ergebnis zuzuführen, das dann anschlussfähig ist. Das heißt, es ist ein offener Prozess, ein transparenter Prozess, ein Multi-Stakeholder-Prozess, der sich mit den großen Themen unserer Zeit auseinandersetzt und hierfür Lösungen schafft. Und das machen Experten, Expertinnen. Und die kommen aus der Wirtschaft, die kommen aus der Forschung, die kommen von anderen NGOs, die kommen aus der Verwaltung, Interessensverbänden. Und wir arbeiten jährlich mit 4.500 solcher Expertinnen, Experten zusammen, die aus rund 2.800 nominierenden Organisationen, Unternehmen und so weiter kommen. Also zu schauen, dass wir eine sehr breite Basis haben oder alle, die an einem Thema interessiert sind, an einen Tisch bekommen, die dann darüber diskutieren, wie die bestmögliche Lösung aussieht. Das heißt, man kann auch sagen, ein Standard ist der Sukkus dieser Expertenmeinungen. Mhm. Und man kennt also was tun wir als Austrian Standards? Wir moderieren diesen Prozess. Also bekannt sind die Ö-Normen, das sind die rein nationalen Normen. Und die sind allerdings nur mehr 5-6% unseres gesamten Portfolios, das über 22.500 Standards beinhaltet. Der Rest, also das heißt nahezu 95%, sind europäische Standards, sind internationale Standards. Das heißt, unser Job ist es, österreichische Expertinnen und Experten in die Welt zu vernetzen. Das heißt, wir sind in 167 Partnerorganisationen vertreten, sind also bei der ISO vertreten, sind vernetzt mit 167 Ländern und auf europäischer Ebene mit 42, also EU plus EFTA-Länder. Und das ist unser Hauptjob, hier uns ein gutes Gehör zu verschaffen, wenn es darum geht, die Interessen der österreichischen Wirtschaft gut zu vertreten.
Mhm. Also Normen und Standards sind, wie ich sie verstehe, ein Garant dafür, also für Verlässlichkeit. Einerseits für die Unternehmen, ja, dass sie auch vergleichbare Angebote stellen können und vergleichbar arbeiten müssen. Und auf der anderen Seite für die Konsumenten, dass sie sich auch darauf verlassen können, dass das auch geprüft wird und dass das eben Standards folgt.
Genau, du hast das gut auf den Punkt gebracht. Ja. Es geht immer um Vertrauen und um Sicherheit.
Ja. Genau. Und was haben denn nun Normen und Standards mit Forschung zu tun? Wie kann man die miteinander in Verbindung bringen? Weil das ist jetzt nicht so naheliegend.
Mhm.
Also ich glaube, der Zusammenhang ist da zweierlei. Mhm. Einerseits ist es natürlich so, dass Standards und Normen auf jahrelanger Forschungsarbeit aufbauen. Nicht nur die Forschungsarbeit von einer Arbeitsgruppe, sondern da geht es natürlich viel um Vernetzung von verschiedenen Arbeitsgruppen. Und vice versa kann man aber natürlich sagen, dass auch Forscher und Forscherinnen von Standards profitieren können, weil wenn wir jetzt Forschung zu einem gewissen Thema betreiben, dann wollen wir natürlich nicht immer bei Null anfangen, sondern es ist natürlich super, wenn es schon standardisierte Methoden gibt, auf die wir uns dann berufen können und mit denen wir dann weiterführende Forschungsfragen beantworten können.
Ja, also schließe ich mich da ein, genau das sollen Standards bewirken und dass auch Forschungsergebnisse einem größeren Kreis auch zugänglich gemacht werden. Also wenn ich jetzt allein von 4.500 Experten und Experten in Österreich rede, dann rede ich noch gar nicht von den mehreren Hunderttausenden, die in internationalen und europäischen Gremien vertreten sind. Und Standards machen ja in Wirklichkeit nichts anderes, und das ist halt sehr viel und sehr groß, indem sie Richtlinien und Methoden zur Verfügung stellen, die direkt natürlich auch in die Forschung einfließen können. Das ist das eine. Sie legen Qualitätskriterien fest, auch ein ganz wesentliches Kriterium natürlich für die Forschung, und unterstützt dabei, und das ist wahrscheinlich einer der größten Hebel, Forschungsergebnisse in marktfähige Produkte, Dienstleistungen und Verfahren umzuwandeln, beziehungsweise sie einfach marktfähig zu machen. Und ein Thema, das jetzt doch deutlich stärker wird, dass Standards die Grundlage oftmals sind für Fördermittelvergaben. Also im Sinne von, wenn es darum geht, wirklich Geld zu lukrieren, werden oft Standards als Basis angesehen, und auch in der Kooperation der Forschung insgesamt geht es darum, auf einem gewissen standardisierten Level aufzusetzen. Und deswegen sind Standards und Forschung in Wirklichkeit zwei Seiten von einer Medaille. Es ist noch nicht so ganz im Bewusstsein, sowohl bei den Standardisierern als auch in den Forschungseinrichtungen, aber ein ganz wesentlicher Hebel, der sowohl für Forschungseinrichtungen als auch für Standardisierungsorganisationen und vor allem für all die, für die wir das tun, ganz wesentlich ist.
Hat sich das jetzt geändert? Also ist, weil du gesagt hast, das ist für Fördervergaben jetzt auch ein Faktor. Ist das neu?
Ich glaube, es verstärkt sich insofern, weil die meisten Themen einfach nicht mehr national behandelt werden und wir einfach da einheitliche Richtlinien brauchen. Du hast das vorher auch angesprochen, im Sinne von, da geht es auch um die Sicherheit, sich darauf verlassen zu können, dass man auf einem gewissen Standard aufsetzt. Und einfach durch die Globalisierung, durch den gestiegenen Wettbewerb, der über Österreich hinausgeht, hat sich dieses Thema noch einmal in diese Richtung bewegt.
Ich selbst arbeite ja zum Beispiel in der Risikobewertung von Lebensmittelverpackungen, und ich sehe auch, dass die Stakeholder aus der Branche immer mehr nach verschiedenen Standards auch nachfragen, weil es natürlich für die super wichtig ist, dass Prüfergebnisse von verschiedenen Laboren auch einheitlich sind. Und die können natürlich nur einheitlich sein, wenn ich auch die gleichen Prüfmethoden anwende, weil natürlich die einzelnen Prüfparameter einen enormen Einfluss auf das Prüfergebnis haben können. Mhm.
Und wir sind beispielsweise auch in 15 europäischen Forschungs- und Innovationsprojekten präsent, wo es darum geht, also die Horizon Europe-Projekte in dem Kontext angesprochen, wo es eben darum geht, den Hebel der Standards auch dort ganz klar einzubringen. Also das ist ein Zeichen dafür, dass hier der Mehrwert schon deutlich stärker erkannt wird, als das jetzt noch vor einem Jahrzehnt beispielsweise war.
Okay. Dazu kommen wir später noch. Da gibt es dann noch eine Frage dazu. Wenn man jetzt, also wir haben Impact ja als übergeordnetes Thema jetzt in dieser Podcast-Reihe heuer. Wenn man jetzt sagt, wie können Standards als Impact für Forschung gesehen werden? Fällt euch dazu
vielleicht
was ein?
Kann ich da mal anfangen? Das OFI versteht sich ja einerseits als Prüflabor, andererseits als Forschungslabor, und ich glaube, in diesen beiden Bereichen spielen Standards eine sehr große Rolle. In dem Bereich als Prüflabor einerseits, weil natürlich Standards und Normen harmonisierte Verfahren vorgeben, und das ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, für unsere Kunden und Kundinnen super wichtig, weil sie sich dann natürlich auf diese Prüfmethoden verlassen können, sich darauf verlassen können, dass reproduzierte Ergebnisse geliefert werden, weil wenn ich Prüfparameter ändere, dann kann sich natürlich das Ergebnis stark ändern. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Extrakt für die Prüfung von einem Lebensmittelkontaktmaterial, einer Lebensmittelverpackung, herstelle, dann macht es natürlich einen enormen Unterschied, ob ich dieses Material bei Raumtemperatur oder bei 60 Grad extrahiere oder ob ich Wasser als Lösemittel anwende oder irgendein starkes organisches Lösungsmittel wie Dichlormethan. Dann kommt natürlich viel mehr aus dem Material raus, was ich später auch nachweisen kann. In unserer Tätigkeit als Forschungslabor spielen Standards aber auch eine Rolle und das ist vielleicht noch das Wichtige ist zu betonen, weil natürlich arbeiten wir in der Forschung, selbst wenn es für eine gewisse Forschungsfrage noch keinen festgelegten Standard gibt, sehr oft in Anlehnung an einen Standard. Also ein Beispiel, was mir da einfällt, ist ein OFI-internes Prüfverfahren zur Prüfung von mutagenen Effekten in Lebensmittelverpackungen und auch in recycelten Kunststoffen. Und für dieses Verfahren gibt es keine Norm. Allerdings gibt es zum Beispiel eine ISO-Norm, die ISO 11350, für die Prüfung von genotoxischen Effekten in Western und Abwestern aus der Ökotoxikologie. Und wir könnten unsere interne Prüfmethode basierend auf dieser Norm eben festlegen, adaptieren, optimieren und haben so basierend auf einem Standard Forschungsaufwand investieren können, um ein neues Verfahren zu etablieren.
Also Impact im Sinne von nicht nur fertige Produkte auf Produktebene, sondern eben auch auf Methodenebene.
Genau.
Und das macht natürlich dann einen Unterschied, ja, wenn man erst einmal die Methoden entwickeln muss, um überhaupt irgendwas nachweisen oder prüfen zu können. Ja, das greift ja irrsinnig stark ineinander. Und für neue Methodenentwicklung braucht es dann natürlich die Forschung. Ja, ja, das ist sehr spannend. Also da sieht man, dass das eben nicht ganz so offensichtlich ist, diese Zusammenhänge und wie das zusammenspielt. Wie entstehen denn aus Forschungsergebnissen Normen und Standards und umgekehrt, also mit konkreteren Beispielen? Weil es entstehen ja auch Normen und Standards neue Forschungsfragen, wie du eh auch schon gesagt hast, Valerie. Hast du da vielleicht konkrete Schritte, wie das funktionieren kann oder Beispiele, die dir einfallen dazu?
Also die Beispiele, glaube ich, sind von der Lisa schon auch gut genannt worden.
Also auf institutioneller oder systematischer Ebene, so in die Richtung.
Ja, also im Sinne von wie quasi Forschungsergebnisse reinkommen, genau. Weil du vorher auch nach dem Impact gefragt hast, auf der einen Seite sind natürlich die Forschungsergebnisse der Ausgangspunkt, Lisa hat es vorher schon gesagt, um Projekte anzustoßen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass Standards neue Forschungsfragen und Projekte initiieren können. Also es sind ja diese beiden Wechselwirkungen, die wir haben. Und wenn ich jetzt davon spreche, dass ein Forschungsergebnis Initialzündung ist für ein Projekt, dann läuft das, wie so Standardisierungsprojekte allgemein funktionieren, dass es einen Projektantrag gibt, der kommt dann idealerweise oder in der Regel von der Forschungseinrichtung. Und wir als Austrian Standards schauen, wer zu diesem Thema noch an den Tisch gehört. Also wie sieht dieser Stakeholderkreis aus? Und dann wird einfach entlang einer Geschäftsordnung dieser Prozess gestaltet, beziehungsweise wir schauen einfach ganz klar, ob es Spiegelgremien gibt auf internationaler Ebene, auf europäischer Ebene, wo zu diesem Thema dass die Forschungseinrichtung in dem Fall einbringt, es möglicherweise europäische oder internationale Gremien gibt, wo wir dann die Expertinnen und Experten aus den Forschungseinrichtungen entsenden können.
Also das wird dann neu zusammengestellt, auch diese Expertengruppen.
Genau.
Okay. Und die Anträge kommen dann eher aus der Wirtschaft oder eher von Forschungseinrichtungen? Also so.
Es ist überwiegend die Wirtschaft noch, aber die Forschungseinrichtungen sind jetzt vom letzten Jahr auf heuer doch deutlich gewachsen.
Okay.
Also es ist ein Zeichen dafür, dass das Bewusstsein schon ganz klar in die Richtung auch geht und auch, dass Mittel zur Verfügung gestellt werden. Also ich glaube, das ist ja auch ein Thema im Sinne von, wem bekommen wir denn auch an den Tisch? Wir haben das Thema der KMU, ja, wir sind ein Land der KMU, Österreich ist ein Land der KMU, der kleineren Mittelbetriebe, die sich es oft nicht leisten konnten, an der Standardisierung teilzunehmen, ähnlich Forschungseinrichtungen. Mhm. Ich glaube, das hat sich verändert, zumal wir jetzt auch alle Sitzungen hybrid anbieten.
Okay.
Also man darf das nicht überschätzen, dass die Reisekosten ein Thema sind und natürlich die Zeit, die hier geblockt wird, auch ein Thema ist, gerade für kleinere Unternehmen oder eben auch für Forschungseinrichtungen. Und da sind wir sehr, sehr bestrebt, hier bestmöglich zu unterstützen, um hier eine ganz bodennahe, unkomplizierte Einbindung auch gewährleisten zu können.
Ich würde gerne noch mit einem Positivbeispiel anschließen,
ja, bitte.
Wie man Forschungsergebnisse dann tatsächlich in die Normung bringt. Weil meine Kollegin, die Dr. Elisabeth Mertl, beschäftigt sich mit der In-vitro-Analyse von Medizinprodukten. Also ganz kurz zur Erklärung, Medizinprodukte, das sind zum Beispiel Produkte wie Brillen, aber auch Implantate, die man braucht, um Knochenbrüche zu behandeln. Und diese Medizinprodukte, die müssen getestet werden auf verschiedene Effekte, unter anderem hautsensibilisierende und hautirritierende Effekte. Also sensibilisierende Effekte, das wären Effekte, die Allergien zum Beispiel auslösen. Und ursprünglich wurden diese zwei Parameter immer mit Tierversuchen geprüft. Und das OFI setzt sich eben dafür ein, dass In-vitro-Methoden, das heißt Methoden, die mit Zellkulturen in einer Zellkulturflasche durchgeführt werden, anstatt diesen Tierversuchen angewendet werden. Und jetzt ist es durch unter anderem Forschungsarbeiten am OFI gelungen, dass diese In-vitro-Methoden tatsächlich die Tierversuche immer mehr und mehr ersetzen und jetzt auch in die Normung tatsächlich gekommen sind. Also die Hautsensibilisierung und die Hautirritation finden Sie jetzt in der ISO 10993 wieder. Und dafür ist meine Kollegin dann auch mit dem Austrian Standards Award ausgezeichnet worden, was sicher für sie auch ein super Zeichen ist, dass unsere Forschungsarbeit eben wichtig ist und was voranbringen kann.
Das ist auch unser Aushängeschild so ein bisschen, ja, diese, weil es so naheliegend ist, ja, und weil es so ein positives Thema ist, auf Tierversuche zu verzichten, ist natürlich auch für die Unternehmen wichtig, wenn sie das einfach so sagen können, ja.
Und es ist einfach ein Zeichen, wie Innovation aus Österreich international auch realisieren kann, weil das war auf Initiative von der Frau Mertl, dass in Wirklichkeit hier in einem ISO-Gremium diese Norm, dieser Standard auch entwickelt worden ist. Also man sieht, dass dieses Sprungbrett gut funktioniert, wenn man die Idee hat, wenn man sich hier einbringt und einfach immer der große Aufruf, gerade auch an Frauen, auch dafür ist es für mich ein schönes Zeichen, sich in die Normung, in die Standardisierung einzubringen, denn wir gestalten hier Wirtschaft. Mhm. Und die Wirtschaft besteht ja auch aus 50% Frauen und dementsprechend ist es wichtig, hier auch die aktive Mitarbeit in der Normenschaffung für Frauen zu attraktivieren und viel mehr Frauen hier auch an Bord zu bekommen. Und auch in der Anwendung von Standards, weil das, was du, Lisa, erzählst, da geht es ja auch viel um Innovation. Und Innovation und Standardisierung, das sind Paare. Die früher hat man immer gesagt, naja, die Standardisierung hemmt die Innovation durch starre Richtlinien und so weiter. Genau das Gegenteil ist der Fall. Weil wir die Möglichkeit haben, auf Expertinnenmeinungen zurückzugreifen, zu schauen, was Stand der Technik ist, dass weltweit hier quasi auch das Tal des Todes von neuen Produkten und Dienstleistungen zu durchschreiten, uns Ressourcen zu ersparen, also schneller, eine raschere Time-to-Market zu haben, schnell entwickeln zu können, ressourcenschonend entwickeln zu können. Und das sind die Hebel der Standardisierung. Und deswegen ist dieses Beispiel jetzt auch von dir, Lisa, vom OFI und der Frau Mertl eines der schönsten Beispiele überhaupt auf ganz unterschiedlichen Ebenen, um zu zeigen, wie Forschung und Standardisierung Hand in Hand gehen kann.
Weil du vorher das Thema Frauen angesprochen hast, das ist ja auch auf thematischer Ebene. Da geht es auch darum, Themen, die Frauen betreffen, die für Frauen wichtig sind, da viel mehr in diesem Prozess berücksichtigt werden. Wie zum Beispiel ein Forschungsprojekt, wo es um Menstruationsprodukte für Frauen geht, weil es da keine Regelung bisher gegeben hat. Elisa, kannst du da zu mehr was sagen?
Genau, das ist eben auch ein Forschungsprojekt vom UFI, das durch die ACR gefördert wird. Und da geht es darum, dass Menstruationsprodukte für Frauen zurzeit in der Sicherheitsbewertung eigentlich so eingestuft sind wie Taschentücher. Und wenn man sich das überlegt, dass ein Taschentuch eben sehr kurzen Kontakt mit äußeren Hautpartien hat, versus ein Menstruationsprodukt, das für mehrere Stunden im Körper getragen wird und Schleimhautkontakt hat, dann sollte es da in der Sicherheitsbewertung meiner Meinung nach und auch nach den Meinungen der Experten und Expertinnen schon Unterschiede geben. Und da ist das OFI dran, gute Prüfmethoden, sinnvolle Prüfmethoden zu finden. Also da stehen wir noch ganz am Anfang, weil es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele Prüfmethoden. Nicht immer jede Prüfmethode ist sinnvoll, sondern es gilt, die wichtigen zu identifizieren und dann natürlich in weiterer Folge diese Prüfmethoden auch in die Standardisierung und in die Normung zu bringen, damit wir sicherstellen können, dass Menstruationsprodukte in Zukunft eben ganz klaren Richtlinien bei der Prüfung unterliegen.
Ja, das betrifft die Hälfte der Menschheit. Also ich finde das einen ganz wichtigen Punkt und ich denke, in vielen Bereichen ist einem das nicht klar, wo es eigentlich an Standards noch fehlt. Ja. Wie werden denn diese Themen erkannt, wo es noch nichts gibt? Also das liegt ja jetzt oft nicht einfach so auf der Straße. Wie werden denn diese Themen da aufgegriffen oder erkannt oder detektiert?
Also die Themen oder die Needs, Lösung von Herausforderungen kommen in der Regel aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung, aus der Forschung, von Interessensvertretungen. Und ich glaube gerade dieses Thema Frauen, wo es einfach einen männlichen Bias gibt bei bestimmten Themen. Das sind die Menstruationsthemen, das ist eine. Es gibt aber auch ganz klassische Themen wie die Crash-Test-Dummies, ja, die rein für den männlichen Körper konzipiert sind. Ja.
Und ich Größe, glaube, Gewicht und so weiter.
Ganz genau. Alles, ja. Ja, im Medizinbereich, das ist dort allerdings rechtlich, gesetzlich geregelt überwiegend. Aber auch hier ist natürlich auch die gesellschaftliche Debatte, die hier Katalysator dafür ist, dass man sich genau mit diesem Thema jetzt auch in der Standardisierung verstärkt auseinandersetzt. Mhm.
Und ist das auch strategisch oder gibt es Strategien, um da noch mehr an solchen Themen zu arbeiten, mehr Inklusion in den Standards zu
also
bekommen?
Nämlich die Diversität noch zu erhöhen. Genau. Also die Diversität ist ja für viele Unternehmen wichtig, ja, für uns ist sie ganz essentiell. Mhm. Das heißt, unsere DNA ist die Diversität. Das heißt, je mehr Stakeholder ich am Tisch habe, je diverser die Gruppe ist, desto anschlussfähiger wird dann die freiwillige Empfehlung. Das ist ja, was oftmals nicht gesehen wird, dass Standards, anders als Gesetze, nicht verpflichtend in der Anwendung sind. Deswegen ist es eben wichtig, hier möglichst breit einzubinden, damit man alle Argumente am Tisch hat und damit man hier die beste Lösung für alle findet, sodass das dann auch letztlich Anwendung findet. Und da ist von der Diversität, geht es darum, jüngere Menschen in die Normung zu bekommen, mehr Frauen in die Normung zu bekommen, weil es ganz essentiell ist, dass wir das in diesem Kontext gestalten. Und wir als Austrian Standards setzen hier einige Initiativen. Also wir haben ja, um auch die Forschung natürlich besser noch adressieren zu können, beispielsweise den bereits erwähnten Living Standards Award ins Leben gerufen. Der geht mittlerweile in die 10. Runde und wir sehen, dass dort der Anteil der Frauen, der jüngeren Frauen, der jüngeren Menschen insgesamt deutlich gestiegen ist über die letzten Jahre. Mhm. Also wir haben ihn dieses Jahr ausgezeichnet im Rahmen des For Game Changer Festivals und ich glaube, es war das Durchschnittsalter bisschen über 30, vermute ich. Ja. Ja, das ist jetzt nicht ganz validiert, aber sehr jung und ganz tolle Projekte von tollen jungen Frauen, die hier eingebracht werden. Also man sieht, da ist Bewegung drin.
Da ist Bewegung drin. Es gibt ja die EU-Standardisierungsstrategie. Das heißt, es ist auch auf dieser Ebene schon erkannt worden, dass das wichtig ist, hier voranzutreiben, auch vor allem jetzt im Zusammenhang mit der internationalen Positionierung von Europa im Bereich Standardisierung, weil der USA, China sind so die Schlagworte, die immer wieder fallen, da sehr starke Bestrebungen haben. Wie bekommt man denn die Europäer dazu, sich da mehr zu engagieren? Oder welche Hebel braucht es da, um eben mehr Leute dazu zu bringen? Weil diese Arbeit wird ja nicht bezahlt. Ja. Es gibt jetzt eben durch die hybride Möglichkeit, daran teilzunehmen, schon Bestrebungen oder Bemühungen, da inklusiver zu sein. Aber trotzdem ist es immer noch ein Zeitfaktor und auch oft ein Geldfaktor, weil manchmal lassen sich bestimmte Themen halt auch nur persönlich wirklich gut und breit diskutieren. Welche Empfehlungen gab es in dieser Strategie? Wie werden die in Österreich umgesetzt? Was braucht es dann noch? Vielleicht gibt es Beispiele aus anderen Ländern, die da schon gut funktionieren. Was man Österreich vielleicht noch einmal ein bisschen besser machen kann, um das zu fördern?
Also die europäische Standardisierungsstrategie ist ja erstmals vor 1,5 Jahren von der Europäischen Kommission kundgetan worden, mit dem Ziel, ein geeintes Europa als eine starke Stimme in der internationalen Standardisierungswelt zu etablieren, gerade wenn es um die Themen Green und Digital geht. Also das ist so die Grundausrichtung der Strategie und da hängen viele Themen dran. Diversität ist eines, Diversität geht auch noch in die Richtung, dass beispielsweise Thierry Breton, EU-Kommissar, gesagt hat, Standards are a matter for the boardroom. Was meint er damit? Dass Standards ein strategisches Werkzeug sind. Das heißt, Standards gehören auf C-Level, das heißt, gehören in die Geschäftsführung, gehören in die Vorstände, gehören in diejenigen, die Entscheidungen treffen, wesentliche Entscheidungen für die Unternehmen treffen, um hier auch zu sagen, nehmt dieses Werkzeug, ja, und nutzt es auch nochmal anders, als ihr das in der Vergangenheit getan habt. Also da wird viel gerade getan in die Richtung, dass man sagt, für Unternehmen ist es wichtig, das ganz hoch auf die Agenda zu setzen. Mhm. Da investiert Europa. Das zweite ist das Thema Bildung. Das ist ganz wichtig, wenn ich sage, wir brauchen junge Leute in der Bildung, dass wir auch sehr früh, also wenn wir auch sagen, dass wir jüngere Leute in die Standardisierung bekommen wollen, so müssen wir in der Bildung ansetzen. Für viele sind Standards das unbekannte Wesen bis sie dann das erste Mal im beruflichen Kontext damit in Berührung kommen. Das heißt, wir haben es in den technischen Richtungen, Uni-Richtungen, FH-Richtungen, in den HTLs drinnen. Sonst kann man danach suchen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir hier die Standardisierung in sehr viele Curricula hineinbekommen. Wir setzen da auch jetzt als österreichische Standardisierungsorganisation viele Initiativen, dass wir da hier auch stark präsent sind und darüber reden, was Standards, was Standardisierung auch bewirken kann. Und ganz wichtig ist es natürlich, dass die Kommission hier drauf bleibt, dass wir als geeintes Europa unsere Stimme gut einbringen.
Und vielleicht, wenn ich bei der Bildung auch noch anschließen darf, ich finde es ja super, dass es so Initiativen gibt, wie eben den Living Standards Awards, der eben im Zuge von diesem Four Game Changers Festival präsentiert wurde, wo es ja sonst sehr viel um Nachhaltigkeitsthemen und Digitalisierungsthemen geht, also doch Themen, die ein sehr junges Publikum anzieht, weil ich glaube, das trägt von der Wissenschaftskommunikationsseite natürlich super dazu bei, dass dieses Thema Standards und Normen natürlich auch bei den Jungen an Attraktivität gewinnt. Und ich glaube, Wissenschaftskommunikation ist da wirklich der Schlüssel. Und über das durfte ich ja schon in einer der vergangenen Podcast-Folgen mit der Iris Filzwieser und der Eva Stanzel diskutieren. Mhm. Das heißt, vielleicht, falls das jemanden interessiert,
kann da auch nochmal nachhören. Genau.
Und weil es ja unser Thema heute auch ist, ne, wie kann Forschung und Standardisierung noch näher zusammenrücken? Ich glaube, wir müssen die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und Standardisierungseinrichtungen verstärken. Da haben wir zum einen den Living Standards Award, wir haben aber jetzt auch als Austrian Standards einen eigenen Präsidialratsausschuss für Forschung, Innovation und Standardisierung eingerichtet, jetzt vor 1,5 Jahren. Das ist ein Konsultativorgan für Austrian Standards. Dort sind ein bisschen über 20 Vertreter von Forschungseinrichtungen, von Interessensverbändungen aus Ministerien da, die genau darüber diskutieren, wie bekommen wir hier noch einen besseren Schulterschluss zusammen, wo natürlich das Thema Bildung immer mit dabei ist. Und das ist eine Initiative, die wir jetzt auch noch verstärken wollen, um genau hier das in den Fokus zu stellen, um auch die europäische Standardisierungsstrategie aus Österreich gut unterstützen zu können.
Da ist die ACE auch mit dabei. Es ist wirklich ein sehr wichtiges und gutes Gremium. Aber Normen, ich möchte da noch mal kurz nachhaken. Normen als unbekanntes Wesen. Elisa, erinnert dich das ein bisschen an die Patente? Ist das auch so etwas, was im Bildungsweg oder auch im Studium noch immer zu wenig angegriffen wird?
Ich sehe da Bewegung in die richtige Richtung, muss ich sagen. Also wenn ich vergleiche, also ich betreue in der Arbeit auch immer wieder Bachelor- und Masterstudierende und da wird immer mehr von den Universitätsbetreuerinnen und Betreuern nachgefragt, sind diese Methoden reproduzierbar, wie schaut es mit Standardabweichung auf, gibt es da irgendwelche Normen? Also das wird immer mehr und mehr nachgefragt, aber ich glaube, ja, da muss man noch mehr tun auch. Und ich glaube, man muss eben dieses Dogma fast schon aufbrechen, dass Normen und Standards etwas Starres sind, das sich nicht bewegt, etwas Altes, Verstaubtes, vielleicht wenig Attraktives und Forschung dagegen cool, hip wirkt und vielleicht Trial and Error ist und man muss eben viel mehr daran arbeiten, dass man die Bereiche halt auch zusammenführt.
Mhm. Und die ACR ist ja eigentlich auch so ein bisschen ein Best Practice aus meiner Sicht in Richtung, wie kann man KMU, also nicht nur KMU, aber Forscher dazu bringen, Forscherinnen, sich in Standards zu engagieren, weil bei uns kann man diese Zeit quasi auch, bekommt man gefördert, also als gemeinnützige Leistung, also die Arztinstitute bekommen das vergütet und nehmen auch die Rolle ein, so für KMU auch ein bisschen Fürsprecher zu sein. Für die Industrie ist es sicher klar, ja, also für größere Unternehmen ist es auch möglich, überhaupt Leute extra dafür abzustellen. Die haben die Ressourcen, natürlich erkennen sie die Wichtigkeit noch einmal mehr, haben die Ressourcen, um die Leute abzustellen. Und für die Kleineren ist es halt, je kleiner, umso schwieriger, sich darin zu engagieren. Und der hat ja versucht, hier auch ein bisschen diese Lücke zu schließen, auch immer dieses Mindset mitzunehmen. Aber es ist natürlich eine sehr wichtige Arbeit. Wird es in Zukunft, also kurz haben wir es eh schon angesprochen, aber wird es in Zukunft noch mehr Bedeutung gewinnen? Ich denke ja. Elisa, du hast auch ein Beispiel von der EU, wird das auch immer mehr thematisiert, eben mit dieser Standardisierungsstrategie, mit Horizon Europe, also auch in diesem Programm wird darauf Bezug genommen. Elisa, gibt es aus deiner Sicht dann noch konkrete Förderungen, die man sich da abholen kann? Gibt es da etwas, was dir aufgefallen ist?
Ja, ich habe kürzlich entdeckt, dass es einen sogenannten Standardization Booster gibt, den man zum Beispiel, für den man sich bewerben kann, wenn man ein Horizon Europe oder Horizon 2020 Projekt abgeschlossen hat. Und da eben die Forschungsergebnisse, die im Zuge von dem Projekt erzielt sind, eben in die Standardisierung zu bringen. Und das ist sicher eine super Möglichkeit.
Also wenn das Projekt abgeschlossen ist, noch einmal was dran zu hängen, genau. Extra für dieses Thema dann noch einmal, ja. Das ist eine super Initiative eigentlich. Gibt es in Österreich solche Bestrebungen? Also gibt es sowas auf österreichischer Ebene? Noch nicht, oder? Wäre vielleicht eine Überlegung.
Genau, also wir sind natürlich über die interne, also über die europäische Ebene hier involviert, aber rein national fällt mir jetzt diesbezüglich dazu nichts ein, was vergleichbar wäre. Ich glaube, so die strategische Bedeutung der Standardisierung ist aufgrund dieser großen Themen, die wir gerade haben. Also wie Nachhaltigkeit, Thema Klima, ganze Thema KI, Digitalisierung, die neue Mobilität und so weiter, automatisch gegeben, weil das Themen sind, die wir auch nur grenzüberschreitend, übergreifend thematisieren können. Und das ist unser Bestreben in erster Linie, hier einfach diesen internationalen Kontext immer wieder klar zu machen. Ich freue mich einfach über euch als Fürsprecherinnen, also beim ACR oder dem OFI, hier einfach auch viel für die Standardisierung zu tun oder hier auch darauf hinzuweisen, wo wir gut Seite an Seite auch gehen können, weil ich glaube, der Wert der Standardisierung oder die Bedeutung wird tendenziell steigen, weil es geht um die Themen Interoperabilität in erster Linie, wenn ich auf diese ganz großen Themen schaue, Kompatibilität und die Sicherheit. Mhm. Und all das sind Themen, die in der Standardisierung aufgegriffen werden, und ohne Standards ist beispielsweise der Green Deal nicht möglich. Weil man muss mal definieren, wovon wir überhaupt sprechen.
Wovon spricht man überhaupt?
Und dadurch treibt das Thema gerade selbst. Das heißt nicht, dass wir hier nicht Initiativen aufgreifen sollten, wie beispielsweise die europäische. Aber da sind wir sind wir aus Österreich vorne dabei, wenn es darum geht, unsere Teilnahme in diesen Gremien, in diesen technischen Komitees auch sicherzustellen.
Würde es denn mehr Förderung brauchen? Also, weil ich gesagt habe, bei uns in der ACR werden ja die Forschungsinstitute unterstützt bei gemeinnützigen Arbeit, aber kleinere Unternehmen oder andere Forschungseinrichtungen, die nicht in der ACR dabei sind, nicht. Braucht es da noch Hebel? Was würdest du da sagen?
Also ich glaube, so dieses Thema der Reisekosten ist ein ganz wesentliches. Da gab es mal einen Topf, der angezapft wird. Wir bemühen uns, dass es das wieder geben wird. Wir müssen nur schauen, im Sinne von wer das auch fördert. Und weil du vorher gesagt hast, wie kriegen wir denn die Expertinnen und Experten in den Standardisierungsprozess, weil man bekommt dafür nichts. Man bekommt dafür keine Renumeration, wenn man so will. Man bekommt auf der anderen Seite sehr viel, nämlich das Netzwerk. Also dieses Sharing is Caring. Ich gebe meine Informationen in das Netzwerk und hole Informationen, die für mein Produkt, meine Dienstleistung, für meine Forschung gerade essentiell ist, ab. Also das heißt, ich habe die Vernetzung, ich weiß, was Stand der Technik ist, ich bin am Puls der Zeit, und Standards machen ja die Trendvorschau. Das heißt, ich bin wirklich genau dort, wo die Trends passieren, und kann sie aktiv mitgestalten. Und diesen Mehrwert gilt's noch deutlicher darzustellen, damit man sagt, dass die investierte Zeit für die Person, die hier drinnen ist, einen Mehrwert bringt, aber auch für die Organisation und für das Unternehmen, für die der oder diejenige tätig ist, zu sagen, es bringt mir was. Es bringt mir auch kaufmännisch letztlich etwas, strategisch etwas. Es bringt für meine Überlebensfähigkeit, für die Weiterentwicklung meiner Organisation etwas, mich hier einzuklinken. Und da braucht's, glaube ich, noch sehr viel mehr Aufklärung, wo der Mehrwert liegt.
Da kann ich nur zustimmen, weil ich will das vergleichen mit wissenschaftlichen Konferenzen. Da ist es ja auch so, man fährt dorthin, man bekommt dort ein Netzwerk, man hält dort vielleicht einen Vortrag, aber gezahlt bekommt man für diesen Vortrag auch erstmal nichts, sondern man macht das halt für die Benefits, die so nebenbei da sind, eben Netzwerk und Kontakte. Und ich glaube, das ist dann vergleichbar und das muss man einfach noch mehr aufzeigen, dass das eigentlich genau die gleichen Benefits auch bei Normung und Standard sind.
Das vielleicht noch mehr wiegt eigentlich als Geld, oder? Also das,
absolut.
Ja, ja, also diesen Wettbewerbsvorteil zu haben, dieses Know-how zu erfahren, woran wird gerade gearbeitet, dieser Abgleich der Erkenntnisse, ja, was gibt es denn überhaupt schon, ja? Das ist, denke ich, ein guter Abschluss in die Richtung. Wenn ich euch noch bitten dürfte, vielleicht könnt ihr noch so in ganz kurzen Stichworten zusammenfassen, was sind denn jetzt wirklich die Vorteile von Normenstandards in Bezug auf Forschung? Also kann man das so ganz kurz noch zusammenfassen? Vielleicht eh das, was wir schon heute gesagt haben, aber noch einmal so ein kurzes Wrap-up. Was fällt euch da noch ein?
Also ich würde sicher mal sagen, ein Grundlevel an Harmonisierung ist eben auch in der Forschung wichtig, damit Forschungsergebnisse reproduzierbar sind. Deswegen sollte man sich in der Forschung in den Bereichen, wo es schon etablierte Prüfmethoden gibt, auch versuchen, auf diese Prüfmethoden zu beziehen, damit eben Forschungsergebnisse auch vergleichbar sind. Das ist sicher eins der Benefits, die mir einfällt.
Mhm. Ja, und ein zweites dazugelegt, um genau diese Forschungsergebnisse in marktfähige Produkte, Dienstleistungen, Verfahren überführen zu können, die international auch gut anschlussfähig sind.
Also Normen und Standards als Innovationstreiber.
Absolut. Immer.
Ja, absolut. Genau. Wir sehen das genauso. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für dieses wirklich sehr interessante, spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben das Thema Impact hier wirklich sehr gut bearbeitet, schon auf verschiedenen Ebenen. Wir werden den Podcast sicher in Zukunft weiterführen. Es gibt eben zum Thema Patente und Kommunikation auch schon zwei Folgen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen oder die eine oder die andere, hier noch hineinzuhören. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ich darf mich verabschieden. Valerie, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, für deinen fachlichen Input. Vielen Dank, Elisa, für deine Gedanken noch dazu und deine praktische Erfahrung in dem Bereich. Und ich darf mich verabschieden. Danke.